Am Samstag ist der bekannte Schweizer Schriftsteller, der Peter Bixel, gestorben. Unserem Kulturredakteur hat er sein letztes Interview gegeben. Und in dieser Folge hören wir Impressionen von dieser letzten Begegnung mit einer grossen Schweizer Persönlichkeit. Ihr hört «Hinter den Schlagzeilen», den Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und ich bin da mit unserem Kulturredakteur, mit Hans-Rudi Kugler. Hallo Hans-Rudi.
Hallo Joel. Hallo.
Ich möchte gerade am Anfang etwas einspielen. Du hast ganz viel Interviewmaterial mitgebracht und das hat mich am meisten berührt.
Kämpft das Menschenrecht. Müsste ein bisschen schneller sein, gell? Soll ich ein bisschen drehen?
Was hören wir da, Hans-Rudi, und wo sind wir?
Ich sage zuerst die Vorgeschichte. Und so sind wir gerade in einem munteren Gespräch gewesen, wo ich den Peter Bixel darauf aufmerksam gemacht habe, dass hinter ihm im Büchergestell eine kleine Spielfigur steht mit dem Karl Marx. Aha. Peter Bixel hat dort das Freude gehabt, dass ich das bemerke, ist der Karl Marx geholt, auf den Schreibtisch hat der Karl Marx gestellt, hat daran gedrillt und der Karl Marx hat sich bewegt und hat eine Melodie gegeben. Wir haben ein paar Sekunden die Figur angeschaut. Aha. Dann sagt der Peter Bixel, aber er hat noch etwas anderes, was sich auch drüllt. Und hat so in Ecken gezeigt. Und ich hatte total Freude gehabt, weil dort ist so ein Modell gestanden vom Karussell, wo im Jardin de Luxembourg in Paris steht. Aha. Da ist ein Vorbild gewesen für ein Gedicht, legendäres Gedicht von Rainer Maria Rilke. Und der Peter Bixel hat vor 15 Jahren mal eine Reise gemacht mit dem Erik Berghardt, es gibt auch einen Film darüber.
Mit dem Regisseur.
Dem Dokumentarfilmregisseur aus Zürich, der gut befreundet ist mit dem Peter Bixel. Und während dem Dreh sind sie tatsächlich zu dem Karussell gegangen, gelaufen, obwohl der Peter Bixel eigentlich nur hat wollen im Hotelzimmer bleiben. Er hat sein Bild, seine Eindrücke von Paris, die er kennt, aus der Literatur nicht wollen, beschädigen durch die Realität. Also das ist so ein Literat. Und der Peter Bixel ist dann sehr langsam zu dem Karussell gegangen und hat das in Gang gebracht. Und das Karussell haben wir dann lang zusammen angeschaut. Das hat geleuchtet und das hat sich gedrillt. Das ist ein wunderbarer Moment.
Es ist ein total schönes Modell, weil es ist so wie früher, es ist mit ganz vielen Details, ich habe so Fotos gesehen. Und es ist auch relativ gross.
Ja, es hat etwa einen Durchmesser von 25 bis 30 cm. Und tatsächlich, es hat die alten Pferde und das Elefantli und lauter so Sachen. Ja, also.
Und du bist bei dieser Szene bei ihm zu Hause gewesen, in seinem Büro in Olten. Und wir hören dich in dieser Aufnahme, aber wir hören den Peter Bixel nicht. Warum ist das so?
Ich habe das vorher ein bisschen angetönt. Wir haben das bewundert. Er hat wahrscheinlich einfach sich an die Situation erinnert, damals in Paris und auch an das Gedicht. Er ist ja sehr ein innerlicher Mensch, ja, ein nachdenklicher Mensch und ein Poet. Ich habe es vorher versucht, ein bisschen zu schildern, dass er viel Bilder, Stimmungen, Atmosphären, Klänge in seinem Kopf hat. Mhm. Das ist eigentlich eine wunderbare Szene gewesen, wo auch das Literarische am Schriftsteller und am Mensch Peter Bixel so deutlich wird.
Jetzt wissen wir, dass du der letzte Journalist gewesen bist, der ihn zu einem Interview getroffen hat. Das war Anfang Februar gewesen. Jetzt am Samstag ist er gestorben, also einen Monat vor seinem Ableben hast du ihn getroffen. Wie ist das gewesen für dich, die Begegnung?
Ich bin mit dem Redaktionskollegen, mit Pascal Moser und dem Fotograf vor der Tür gestanden. Aha. In Peter Bixel. Er wohnt in einem unscheinbaren Reihenhaus in Bellach. Wir haben also gelitten und dann ist nichts passiert. Wir haben nichts gehört und nach etwa einer Minute haben wir nochmal gelitten und dann ist auch nichts passiert und dann haben wir aber etwas gehört. So, ja, ich komme. Nochmal ein paar Sekunden gegangen, dann ist die Tür aufgegangen und der Peter Bixel ist in der Tür gestanden und er hat sich gerade entschuldigt. Er sei nicht mehr so gut zu Fuß.
Gut, so, fast 90.
Klar, ja. Klar, er hat dann auch in seinem Haus überall so Handläufe gehabt, wo er sich festhalten konnte.
Mhm.
Aber es ist sofort spürbar gewesen, dass es im Peter Bixel wichtig war, dass er dort ist, wo er sich wohlfühlt.
In welchem Rahmen habt ihr das Interview gemacht? Zu welchem Anlass?
Ist so, ich habe vor 5 Jahren ein Interview gemacht mit dem Peter Bixel zu seinem 85. Geburtstag. Das war blöderweise Corona-Zeit gewesen. Da haben wir müssen telefonisch führen. Wir haben auch viel über Corona dann geredet und er hat dann auch immer gesagt, ja, da lernt man nichts draus, aus Corona. Das war so sein sympathischer Pessimismus gewesen. Und jetzt zu seinem 90. Geburtstag haben wir nochmal mit ihm reden, über sein Werk, über wie es ihm geht, weil wir wissen, Peter Bixel ist wahrscheinlich die Schriftstellerpersönlichkeit, die die ganze Schweiz gerne hat. Also fast die ganze Schweiz gerne hat. Und wir haben wollen die Gelegenheit nochmal nutzen. Und ja, das war der Anlass gewesen.
Du hast seinen Pessimismus angesprochen. Das war ein bisschen sein Markenzeichen gewesen. Und trotzdem beschreibst du es als heitere Begegnung. Das ist etwas, was Peter Bixel fast ein bisschen ausgezeichnet hat. Die Heiterkeit, die pessimistische Heiterkeit.
Politisch war er ja ein hellwacher Mensch gewesen, lebenslang. Früher in der Sozialdemokratischen Partei beitreten, ist auch Berater gewesen und Redenschreiber vom Bundesrat Willy Richard, mit dem er eng befreundet war. Ein politisches Engagement hat er also sehr nahe beobachtet. Und das ist ein Grund für seinen Pessimismus der Welt gegenüber. Dass er seine Ideal als Sozialdemokrat eigentlich kaum je durchgesetzt gefühlt hat. Ja, sehr schwer hat er das annehmen können, dass man da nicht wirklich an die Sonne kommt. Würde ich mal so sagen. Sein Lebenspessimismus würde ich jetzt ganz anders beschreiben. Er hat in der letzten Zeit immer wieder, wenn er darauf angesprochen worden ist, ja, über so seine Beerdigung, sein Testament und so, bis zum Grabstein, über da irgendetwas bestimmt.
Ja.
Er hat immer gesagt, nein, er bestimmt da nichts. Das Sterben macht mir gar keine Schwierigkeiten. Das ist auf eine Art ein heiteres in den Tod hinein können gehen. Grosses philosophisches Thema zum Sterben. Er hat immer gesagt, wenn er tot ist, ist er tot. Und alles, was nachher kommt, ist für die Nachkommen, die Nachfahren, meine Leserinnen und Leser wichtig. Die sollen dann mit mir und dem Grabstein machen, was für sie gültig ist.
Das ist sehr pragmatisch.
Ich glaube, das ist sehr realistisch. Und das Dritte, wo man einfach muss sagen, warum seine Heiterkeit, er hat ein erfülltes Leben gehabt, ein absolut geglücktes Leben, literarisch, von der Anerkennung her, aber auch privat. Er hat das immer gesagt. Er sagt so, glaube ich, kein guter Vater gewesen. Er sagt kein Familienmensch, aber letztlich stimmt das nicht ganz.
Er hat 2 Kinder, lässt er zurück. Also die sind jetzt auch schon erwachsen oder schon älter.
Ja, ja, er hat 2 Kinder, 2 Enkel und, glaube ich, jetzt auch Urenkel. Und die haben ein sehr herzliches Verhältnis zueinander. Und ich glaube, so wie er sich äußert und so wie man ihn auch erlebt, hat er zu Recht auf eine Art ein gelassenes Verhältnis zum aufs Leben zurückschauen.
Du hast gesagt, ihr habt im Interview über den Tod geredet. Wie ist es zu dem Thema gekommen? Also ich stelle mir vor, da muss man jetzt noch ein bisschen mit Fingerspitzengefühl angehen, wenn man so einen betagten Schriftsteller trifft. Muss man da ein bisschen sich vortasten, ob man das Thema auf den Tisch bringen kann?
Also wenn man weiss, dass der Peter Bixel ein sehr zugänglicher Mensch immer war, ein sehr nachdenklicher Mensch, hat man gewusst, er hat über die Themen natürlich schon nachgedacht und er weiss, was er möchte sagen. In diesem Interview sind wir drauf gekommen, weil er eine Zigarette nach dem anderen angezündet hat.
Das ist ein typisch.
Wir haben auch ein Fläschchen Rotwein aufgemacht, das wir als Gastgeschenk mitgebracht haben. Er hat dann gerade gesagt, das trinken wir jetzt gerade. Ich habe dann gehockt, sehr genau, hat das aufgemacht, hat dann noch zwei einfache Gläser geholt aus der Küche. So einfache Trinkgläser, eigentlich Wassergläser. Nein, er hat dann gesagt, ich habe ihn gefragt, ja. Also, ist das recht, so einfache Gläser? Da hat er gesagt, ja, genau, ein einfacher Wein aus einfachen Gläsern, das passe ihm.
Oh, das sagt viel aus.
Ja, das ist gar nicht, wie soll ich sagen, es ist keine Gleichgültigkeit bei ihm. Es ist ihm nicht egal, was er trinkt, aber er hat kein Statusbedürfnis. Als Mensch, in seiner Wirkung, aber auch in der Bedeutung, die er der Kultur und der Literatur zumisst. Er hat immer, auf eine Art ist das auch ein Pessimismus, er hat immer gesagt, heute ist Kultur und Literatur nicht mehr ein Status. Ja. Ein Bildungsbürgertum gibt es auch nicht mehr, wo durch literarisches Wissen, durch sonstige Latinkenntnisse oder so, sich eine gewisse Stellung, ja, eine abgehobene, eine bessere Stellung in der Gesellschaft verschafft. Das sehe ich weg. Das ist zwar ein bisschen schade, aber es ist auch gut, weil dann zählt nur noch das Interesse an der Literatur. Das kommt ihm eigentlich zu gut. Und seine Bücher sind ja eigentlich nie Bücher gewesen, mit denen man hätte können protzen, angehen. Vielleicht hätte man früher noch mit Goethe angehen. Oder Thomas Mann, weil dann nur gebildete Schichten überhaupt verstanden haben, oder? Er ist von dort her auch in seiner Literatur ein enorm zugänglicher Autor gewesen. Und als Kolumnist natürlich so lebensnah und mit seiner philosophischen, menschennahen Art auch so einladend für die Leserinnen und Leser.
Wie sind ihr aufs Thema Todsprecher gekommen?
Sorry, da bin ich ein bisschen abgeschweift. Das ich habe natürlich gefragt. Ja, wir sitzen da in einer von Zigarettendunst gefüllten Stube mit einem wunderschönen Blick in den Garten natürlich. Aber ich habe dann schon gefragt, ja, ob er immer geraucht hätte oder ob er mal aufgehört hätte. Und er hat dann gesagt, ja, er hätte es immer wieder probiert.
Aufzuhören,
ja. Und jetzt hat er eben wieder angefangen. Er sei ein bisschen krank. Und das helfe ihm ein bisschen, die Krankheit ein bisschen zu überspielen. Ein bisschen zu dämpfen. Es geht ihm wieder ein bisschen besser. Und dann sind wir natürlich auf, er hat gesagt, er sei krank, dann sind wir drauf gekommen, auf den Tod.
Er hatte gar keine Berührungsangst gehabt mit dem Thema.
Gar nicht. Er hat auch von sich aus dann ein bisschen über die Krankheit im Detail geredet. Er hat auch gesagt, ja, er hat auch mal 4 Wochen im Altersheim, weil er nicht mehr so gut mobil ist. So, mal so ein bisschen Probewohnen geübt, dann sagen wir, also, hat ihm gar nicht passt.
Kann man nicht rauchen drin?
Überhaupt nicht. Er hat dann auch gesagt, ja, Frauen, denen klingt das leichter. Sie können sich eher anpassen. Er können sich da nicht. Und darum hat er immer wieder wollen, zurück in sein Haus, wo er 1968, ja, seit 1968 drin wohnt. Das ist sein Zuhause. Und wenn man in dem Arbeitszimmer sitzt, wo eigentlich auch gleichzeitig so ein Wohnzimmer, ja, es ist eigentlich ein Arbeitszimmer. Sagen wir mal so. Aber da ist natürlich schon sein Schreibtisch, oder? Das ist ein kunterbuntes Gemisch von Büchern, Zeitungen, Zigaretten, Medikamentenschachteln, Es ist wirklich, es lebt dort.
So wie man sich's vorstellt. So ein bisschen klischeehaft fast ein bisschen. Der Schreibtisch von einem grossen Schriftsteller von damals.
Es ist eigentlich eher der Denktisch und der Radioloser-Tisch. Weil er hat noch ein separates Büro mit einem eigenen Schreibtisch mit Büchergestell.
Mhm.
Dort sind wir dann nicht gewesen, sondern wir sind an dem Tisch gewesen, wo er Radio loset. Und nachdenkt und eine Zeitung liest und Besuche ein bisschen empfängt.
Abgesehen von seinen literarischen Werken und seinen zahlreichen Kolumnen, die er ja in der Weltwoche Schweizer Illustrierte, in der, heute heisst es Luzerner Zeitung, geschrieben hat, was bleibt von Peter Bixel, Hans Rudi.
Jetzt muss ich die richtigen Worte finden, gell, Joel? Was bleibt, die letzten Worte? Das wäre ihm ja zuwider. Das hätte ein Pathos, wo im Peter Bixel komplett fremd ist. Darum hat er eigentlich auch immer gesagt, ja, das letzte Interview, so ein Zeich. Oder? Das würde er nie sagen. obwohl er mal eine letzte Kolumne geschrieben hat. Aber die Art von ein bisschen Überhebung oder ein feierliches Gefühl, Pathos, da ist ihm eigentlich zuwider. Ich mache es jetzt trotzdem, weil das hat man über viele, viele Jahre können erleben und da hört man auch, dass der Peter Bichsel einfach ein liebenswürdiger Mensch war. Und das ist spürbar in den Beiz, das ist spürbar in Interviews, das ist spürbar in vielen Lesungen, wo die Leserinnen und Leser, Zuhörerinnen und Zuhörer einfach gespürt haben, das ist ein nachdenklicher, feiner, bescheidener, eigentlich ein gebiger Mensch.
Mhm.
Weil er eine eigene Art hat, die Welt zu betrachten, aber in seiner Literatur immer spielerisch, aber so zugänglich ist. Aus dem Alltag raus eigentlich ein bisschen ein Skurrile, ein Schräge, ein Aussenseiterische aufgegriffen hat. Man da hat können mitgehen. Also seine Person, seine Wirkung und auch seine Bücher haben so also einfach so einen sympathischen Charme.
Etwas Inklusives.
Vielleicht gehe ich da zu weit, wenn man nämlich den Cherubin Hammer und Cherubin Hammer nochmal liest, merkt man, wie avantgardistisch und wie hintergründig, tiefschürfend eigentlich die Bücher sind. Oder auch die kurzen Skizzen, die er in den 60er Jahren, zum Beispiel in den Kindergeschichten, oder auch in dem legendären Erstling, eigentlich möchte Frau Brum den Milchmann kennenlernen, geschrieben hat, die sind so verknappt und kurz, dass sie nicht einfach so erzählt sind, sondern da muss man sehr viel zwischen den Zeilen, zwischen den Sätzen selber sich vorstellen. Warum? Und hä, das hat ja gar kein Happy End, das hat nicht einmal ein End. Hä? Wieso? Warum? Und das sind die Fragen, die ihn selber immer interessiert haben. Und das Erlebnis, da hat man müssen ein bisschen einen Sinn dafür haben, als Leserin und als Leser und als Zuhörerin und Zuhörer. Es beschäftigt einen ein bisschen. Und das ist, glaube ich, das Beste. Weil er hat auch gesagt, ja, also eine Botschaft, eine politische Botschaft in der Literatur. Und das ist eigentlich witzlos. Das erreicht Leute ja gar nicht.
Mhm.
Er hat da konsequent getrennt zwischen seiner Literatur und seinen Kolumnen. Und das ist von Art, ja, das ist das, was bleibt. Abgesehen davon, dass, wenn man jetzt 60 Jahre nach seinen ersten Büchern, die nochmal liest, die Kindergeschichten, da habe ich jetzt nochmal gemacht, die letzten paar Wochen und Monate, dann merkt man, wie zeitlos gültig die sind, wie sie eigentlich klassische Texte sind. Ich kann ein Beispiel bringen. Da gibt's eine Geschichte, Amerika gibt es nicht.
Mhm.
Amerika gibt es nicht. Da behauptet jemand, Amerika gibt es nicht. Warum? Sagt er da? Ja, er hat die Erfahrung selber noch nicht gemacht. Also, alle, die mir das erzählen, die lügen. Die lügen. Und auch wenn das die Mehrheit ist und alle behaupten etwas von den Niagara-Fällen oder vom Empire State Building oder irgendetwas Grand Canyon, oder? Das ist eine Art, ein bisschen eine Verschwörung, oder?
Wenn wir selber nicht, wo wir sind, oder?
Und das ist so eine ganz einfache, präzise Skizze, wo so skurril und ein bisschen schräg ist, wo aber und heute wieder hoch
wahnsinnig Gültigkeit
hat. Die ganzen Fake News und Verschwörung und Medien lügen alle und so.
Aha.
Das Misstrauen in den Wortsbegriff, oder?
Ja.
Und was man selber gesehen hat und muss sich anlesen und als wahr, als real anschauen, das Verhältnis. Und es gäbe jetzt noch ganz einen Haufen, man könnte jetzt ganz einen Haufen Beispiel bringen, wo er es geschafft hat, auf anderthalb Seiten so eine skizzenartige Kurzgeschichte sehr komprimiert zu bringen, wo man versteht. Immer wieder neu lesen. Grossartig.
Dankeschön, Hans-Rudi, für deine Zeit.
Danke dir, Joelle.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, der Podcast von CH Media. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch auf der Plattform eures Vertrauens und dann hören wir uns bald wieder. Und bis dann.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.